Moin, wir sind die Küstenfräuleins.
Hier kommen die Titten auf den Tisch. Moin.
Wie schön, dass ihr dabei seid. Willkommen bei den Küstenfräuleins.
Moin.
Moin. Ich bin Carina Dawert.
Und ich bin Roberta Xiros.
Und Roberta, die ist Business Coach, Life Coach und systemischer Coach.
Und Carina ist Moderatorin, Autorin und Rednerin.
Profis bei der Arbeit.
Mhm. Carina, wurdest du jemals gestalkt?
Ich bin mir immer nicht ganz sicher, wo Stalking direkt losgeht. Gefühlt ja. Und ich habe auch einen Ex-Partner, der seit mehreren Jahren um mich kreist oder wie so ein Geier über mir kreist, habe ich das Gefühl. Und immer wenn er so ein Schlupfloch findet, da wieder auftaucht. Also immer, wenn ich eine neue Webseite öffne oder eine neue E-Mail-Adresse habe oder so, dass er es immer schafft, irgendwie das mitzukriegen und mir zu schreiben, mich zu kontaktieren. Und ich hatte auch wirklich sehr, sehr lange Zeit das Gefühl, dass mich das auf eine Art und Weise irgendwie verfolgt. Mhm. Weil das ein Partner war, der, das habe ich während der Beziehung oder gegen Ende der Beziehung rausgefunden, der hatte sich Zugang zu meinen sämtlichen sozialen Kanälen verschafft. Das heißt, der hat auch mein WhatsApp mitgelesen und ausgelesen. Und das muss er über viele Jahre gemacht haben. Denn es gab irgendwann so einen Knick in der Beziehung, wo er aufhörte, eifersüchtig zu sein. Und ich glaube, das war der Moment, in dem er angefangen hat, mein ganzes Leben und alles, was ich an Privatsphäre habe, mir insgeheim zu rauben. Und ich hatte sehr lange das Gefühl oder die Angst, dass ich eine App auf meinem Handy habe, von der ich nichts merke, über die ich weiterhin ausgelesen werde. Und ich wurde einfach sehr oft kontaktiert über viele Kanäle und das hat mir schon auch Angst gemacht, dass ja jetzt keine Neuigkeit, dass Ex-Partner sich manchmal überlegen, dass sie gerne die maximale Macht über Frauen haben möchten. Ja, das Thema hat sich aber in der Zwischenzeit, glaube ich, hoffentlich gelegt. Also ich merke zumindest nichts. Und was ich halt oft erlebe im Alltag ist, da bin ich immer nicht sicher, wo ist die Grenze zwischen ich bin ein Fan und ich stelle dir nach, mhm, weil ich es öfter erlebe, dass Menschen, die ich kenne, die mir öfter schreiben, dass die irgendwo in meiner Lebensrealität öfter auftauchen. Auch an Orten, wo man jetzt nicht ständig rumhängt. Mhm. Und da bin ich, also habe ich oft ein großes Gefühl von Unsicherheit, weil ich nicht weiß, wie das gemeint ist und was das soll. Weil es gibt die einen Fans, die dich ansprechen und sagen, hey, ich höre deinen Podcast, ich höre dich gerne im Radio oder hey, ich kenne dich von da und da, freue mich voll, du machst das toll oder können wir ein Foto machen oder was weiß ich. Oder halt dieses Rumgeschleiche. Und Letzteres finde ich irgendwie irritierend, ja.
Aber ich will noch mal kurz zurückkommen zu dem Auslesen. Wie meinst du damit, der hat quasi eine Kopie deines Zugangs gehabt und hat all deine Nachrichten mitgelesen? Oder was meinst du mit Auslesen?
Ja.
Also quasi parallel den gleichen Account gepflegt.
Ja.
Und das heißt, wenn ich oder jemand anders dir geschrieben hat, hat er die Nachricht dann schon geöffnet und sie war dann schon gelesen? Oder wie war das dann für den anderen?
Nee, da ich es ja sonst nicht gemerkt habe, wird er es ja so gemacht haben, dass er mich das hat zuerst lesen lassen, ja.
Und woher weißt du, dass das so war?
Als ich irgendwann Indizien gefunden hatte, die darauf hindeuteten, dass ich, glaube ich, in einem sehr großen Maße beschissen werde, auf so vielen verschiedenen Ebenen, also auf kriminell und sexuell, also wirklich auf so vielen Ebenen, dass es in kürzester Zeit meine ganze Vorstellungskraft komplett überflutet hat, habe ich natürlich alles auf links gedreht. Mhm. Und wenn du dann erstmal erkannt hast, also natürlich deuten sich ja viele Sachen an und man blendet ja auch vieles aus, wenn sich das so einschleicht über so einen längeren Zeitraum. Wenn du aber dann endlich es geschafft hast, diese Scheuklappe abzunehmen und plötzlich klar siehst und dich wirklich auf die Suche machst, da musst du wirklich nicht Sherlock Holmes für sein, um da sehr schnell sehr viel zu finden.
Dann findet man auch noch, ja. Das ist ja krass. Boah.
Und deswegen hatte ich danach tatsächlich eine ganz große Meise, wenn es darum ging, wenn mir jemand zu viel und zu oft geschrieben hat oder mir das Gefühl gegeben hat, mich einzuengen beim Dating. Also ich war so unglaublich unnahbar danach, weil ich immer nur dachte, komm mir bloß nicht zu nah. Ich sag dir nicht, wo ich bin. Ich sag dir auch nicht, wann ich jetzt nach Hause komme. So, das hat wirklich lange gedauert, das wegzutherapieren, dass ich jetzt überhaupt so kommunizieren kann, wie ich kommuniziere. Mhm.
Ist dir denn damals gar nicht der Gedanke gekommen, das zur Anzeige zu bringen?
Mm-mm.
Also einfach gar
nein.
Nicht.
Einfach gar nicht. Einfach nein. Weil ich war Mitte 20, ich wusste nicht, was Feminismus ist. Ich wusste eigentlich gar nichts. Ich habe ein Leben geführt, was ich nicht führen wollte. Also ich war so lost. Deswegen bin ich ja so Gen Z-Fan, weil ich das Gefühl habe, die Frauen Anfang 20 heutzutage, die haben irgendwie alles im Griff und die wissen, wie es Leben geht. Aber ich wusste es nicht. Also ich bin wirklich sehr glücklich und dankbar, über 30 zu sein.
Aber das geht ja so oder so nicht. Also weder einer Frau tut man sowas an, noch einer alten, einer jungen Frau, einem alten oder einem jungen Mann. Das ist einfach eine Straftat, so oder so. Ganz egal, wie man es dreht.
Na klar, aber ich kannte meine Persönlichkeitsrechte nicht. Ja. Ich kannte die nicht. Furchtbar. Ich wusste nicht, wo meine Grenzen sind. Keine Ahnung, es war verschwommen.
Ich will gar nicht wissen, wie vielen anderen es auch so geht, dass sie sich darüber keine Gedanken machen. Und eben, es ist ja in 75% aller Fälle eine Person aus dem näheren Bezugskreis, die sowas tut.
Und also die stalkt.
Die stalkt, genau. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele dann, genau deswegen, weil die Person einem ja nahe steht, sind ja auch nicht selten Menschen aus der Familie. Es ist in den meisten Fällen ein Ex-Partner, aber manchmal sind es eben auch Familienangehörige, auch entferntere oder Freunde oder entfernte Bekannte. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Hemmschwelle, das anzuzeigen, einfach auch diesen Grund hat. Also nicht nur die Tatsache, dass man über seine eigenen Rechte nicht genau Bescheid weiß oder nicht auf die Idee kommt, aufgrund von Wertigkeitssystemen oder Mustern den eigenen Wert da gar nicht so zu verteidigen, sondern dass man eben auch davor zurückscheut, jemanden, den man so gut kennt, dann bei der Polizei anzuzeigen. Das könnte ich mir vorstellen. Das ist sehr, sehr schade, denn solange man das nicht tut, tut so ein Mensch sowas ja ungehindert weiter. Und wenn es einen selbst dann nicht mehr trifft, dann trifft es vielleicht die nächste Person. Das Muster ist dann ja da. Und wer weiß, vielleicht hat er inzwischen eine neue Ex-Partnerin und macht das Gleiche mit ihr.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber Leute, die so eine Veranlagung haben, da muss auch mehr passieren als einfach nur eine Anzeige. Und da ist Deutschland nicht so richtig gewappnet für. Also ich habe da persönlich keine Erfahrungswerte mit, weil ich habe ja nie irgendwas angezeigt. Aber ich habe zwei Freundinnen wirklich in meinem ganz, ganz direkten Umfeld, die wirklich ganz schwere Stalking-Opfer waren. Also bis dahin, dass einer in den dritten Stock von außen auf den Balkon geklettert ist, nur um bei ihr an der Tür zu klopfen.
Ach du meine Güte.
Also, und in die Wohnung eingedrungen ist und im Bett masturbiert hat. Und einer, was? Der ständig vor der Tür stand von meiner Freundin und bei ihr Dauer geklopft hat und solche Sachen. Oder immer ihren Reifen platt gemacht hat beim Fahrrad. Jeden verdammten Tag. Also so creepy, schlimme Geschichten. Dagegen ist meins ja noch Ponyhof und auch das war schon nicht in Ordnung. Und die Mädels, die haben es beide angezeigt und die haben wirklich nicht besonders viel Hilfe bekommen.
Natürlich macht es dann auch die Häufigkeit, wenn also verschiedene Personen dieselbe Person immer wieder anzeigen, dann verhärtet das natürlich auch die Beweislast sozusagen. Und wichtig ist dabei ja auch immer, dass man, also was nicht heißt, ich weiß ja nun, dass seine Freundinnen das auch dokumentiert haben, aber wichtig ist ja auch immer, das zu dokumentieren und so viel Indizien wie möglich aufzubewahren und mitzuschreiben, wann Kontaktaufnahmen oder Kontaktversuche stattgefunden haben und so weiter. Ich weiß, was du meinst, dann kann man es häufig ja auch gar nicht belegen, weil man ja alleine war. Man hat also quasi keine Zeugen dafür. So nach dem Motto, du kannst ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber dennoch würde ich das für sehr, sehr wichtig halten, trotz allem, auch wenn man Sorge hat, dass das ausweglos ist oder verlaufen könnte, das trotzdem zur Anzeige zu bringen, weil ich glaube einfach dann auch die Flut oder die Summe dann entsprechend belastend wirkt, sich auswirkt. Und manchmal auch eine Gefährtenansprache an die Person, die stalkt, schon reichen kann. Also es hat sich ja in vielen Fällen gezeigt, dass wenn denn dann tatsächlich eine Ansprache an die stalkende Person stattgefunden hat, dass das dann auch schon ausgereicht hat, um das einzustellen. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also eine Anzeige ist immer sinnvoll. Ich hatte auch früher letzten Jahres, glaube ich, so den Fall, dass ich gemerkt habe, dass zu mir über sehr komische Wege immer wieder Kontakt aufgenommen worden ist. Das heißt, jemand hatte mir an meine Handynummer geschrieben, dass er meine Nummer von der gemeinsamen Freundin hat und er glaubt, dass wir jetzt ein ideales Match wären. Und er hat sich eine ganz absurde Geschichte ausgedacht, mir aber nicht diesen Namen von der Freundin verraten. Und dann wurde es halt irgendwann so richtig eigenartig. Von, es hat wirklich irgendwie ganz normal angefangen zu, er denkt sich jetzt wilde Charaktere aus und wilde Geschichten und erfindet Chatverläufe. Der hat so richtig Chatverläufe abfotografiert, mir geschickt, die er wahrscheinlich mit sich selber geführt hat, also mit einer imaginären Freundin. Dann hat mich 2 Wochen später ein Mann angerufen und mich gefragt, was ich für eine Unterwäschegröße trage. Dann habe ich ein paar komische E-Mails bekommen und hatte wirklich so das Gefühl, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für alles verschiedene Männer sind, sondern ich glaube, es ist ein und dieselbe Person. Mhm. Und das habe ich eben auch aufgeschrieben, weil auch mein Bruder, der ja Anwalt ist, dazu geraten hat. Aber am Ende des Tages stand ich ja komplett mit leeren Händen da. Mhm. Also mit Telefonnummern, du hattest sogar bei einer mal angerufen, wo keiner rangeht, wo du eigentlich total ins Leere läufst und du ja auch weißt, es ist ja jetzt erstmal keine Bedrohung, wenn sich jemand, also es ist schon extrem gestört, aber ich kann ja niemanden anzeigen dafür, dass er ein Date mit mir haben möchte und sich dafür wilde Geschichten ausdenkt. Aber in der Summe gibt es mir natürlich ein extrem schlechtes Gefühl, was ja wahrscheinlich beabsichtigt war. Aber dafür kannst du ja niemanden bestrafen rechtlich. Also du hast ja gar keine Grundlage.
Ja, da ist ja auch einiges passiert in dieser Sachlage sozusagen. Strafrechtlich gesehen liegt ja schon ein Tatbestand vor, wenn die Annäherung regelmäßig und wiederholt auftritt. Also auch wenn er noch nichts getan hat, ist es heutzutage schon relevant, wenn du behauptest und auch nachweisen kannst, mittels Anruferliste zum Beispiel oder durch diese E-Mails oder sonstigen nachweislichen Annäherungsversuchen, dass diese Versuche eben regelmäßig gekommen sind. Insbesondere wenn zum Beispiel von dir Hinweise erfolgt sind, Aufforderungen, das einzustellen und es passiert trotzdem weiter, ist eigentlich der Straftatbestand erfüllt. Sozusagen durch dieses Repetitive, ne, dass das immer wieder auftaucht. Also ich bleib dabei, lieber einmal zu viel zur Polizei rennen als einmal zu wenig und einfach daran glauben, dass das der richtige Weg ist, in der Hoffnung, dass dann was passiert. Ich glaube schon, dass wenn die Geschichte so absurd ist wie das, was du da erzählst, dass dem auch nachgegangen wird. Also nicht hinzugehen, weil man glaubt, das wird eh nichts. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Das ist meine Meinung. Ja.
Ja.
Dieser, was du danach dann erzählt hast, dass manchmal Menschen sich in deiner Nähe aufhalten, die dann eigentlich nicht wirklich da gerade sein müssen. Wie nimmst du das wahr? Ist das etwas, was regelmäßig auftaucht?
Ja, in diesem Jahr sehr regelmäßig. Und ich weiß es, ich kann das immer nicht so, ich kann das nicht einordnen, weil ich ja auch noch nicht lange so eine Reichweite habe, dass es überhaupt irgendwen interessiert, dass ich existiere. Und man redet es sich natürlich ja auch immer klein, weil ich denke mir immer, naja, wow, Carina, du bist jetzt auch nicht, du bist nicht mal Z-Promi, du bist Dorf-Promi, wenn überhaupt. Also du bist Schleswig-Holstein-Adel.
Also ich sehe das ganz anders, aber das hatten wir schon, das Thema.
Ja, also es ist halt so, in meinen Augen bin ich einfach so ein kleiner Fisch in diesem Teich, dass ich war jetzt vorgestern auf einer Party mit wirklich richtig vielen, richtig echten Promis, wo ich mir denke, okay, wow, da sind Frauen, die sind so bekannt, was müssen die wohl den ganzen Tag aushalten? Und die teilen das ja auch im Internet, wenn die, weiß ich nicht, 1 Million Follower haben und verschiedene Fernsehsendungen moderieren. Denen wird ja so abartig nachgestellt, die kriegen ja richtig Morddrohungen. Und dann denkt man sich bei sich selber natürlich, ja, hier der kleine Schleswig-Holstein-Adel, kack dir mal nicht ins Hemd, Carina. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Ich bin schon der Meinung, dass wenn man das Gefühl hat, etwas löst in mir ein komisches Gefühl aus, ich so, in meinem Bauchgefühl grummelt da was, dann ist das immer berechtigt. Gerade wenn es um Frauen und um Sicherheit geht, ist da in der Regel immer was dran. Du hast mir heute so ein Reel geschickt bei Instagram und da wurde eine Frau im Grunde aufgelauert oder nachgestellt auf einem Parkplatz. Da haben sich 2 Männer per Augenkontakt miteinander abgestimmt, dass sie jetzt das Opfer ist und einer hat sich parallel, als sie ihren Einkauf eingepackt hat und vorne ans Steuer gesetzt hat, hat er sich hinten reingesetzt. Und sie, das konnte man nicht sehen auf der Aufnahme, aber wahrscheinlich irgendwie mit einem Messer oder was bedroht haben. Und dann hat sich der andere zu ihr ins Auto gesetzt. Und dann ist
der sie zuvor abgelenkt hatte, ne?
Genau, und ja. Dann ist sie mit 2 Männern weggefahren. Also die Männer sind mit ihr weggefahren, so. Mhm. Und der Typ, der das Video kommentiert hat, das Überwachungsvideo, hat halt gesagt, Ladies, wenn ihr ein komisches Gefühl im Bauch habt, wenn ihr schon denkt, hier ist irgendwas nicht richtig, ihr euch komisch umguckt, seht immer zu, das fand ich einen guten Tipp, dass ihr auf gar keinen Fall den Ort verlasst. Mhm. Und wenn ihr schreit und wenn ihr einen Arm verliert, aber seht zu, dass ihr diesen Ort nicht verlasst, weil ab dem Moment, wo ihr den Ort verlasst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gefunden werdet, schrumpft dramatisch. Mhm.
Und dass ihr das überlebt vor allen Dingen.
Genau.
Ja.
Und das fand ich jetzt heute gerade im Kontext mit dieser Stalking-Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, habe ich jetzt gerade nochmal gedacht, ja, Carina, dein Bauchgefühl, genau. Ja, aber sollte eben sich jemand in einem Umfeld bei mir nähern mit Terminen, die eben nicht öffentlich sind oder logisch nachzuvollziehen, wie, ne, wann eine Live-Show endet oder sowas, da muss man nicht hochbegabt sein, um das herauszufinden. Aber sobald das in meine wirkliche Privatsphäre eindringt, dieses, wann ich mit dir, keine Ahnung, eine Podcast-Folge aufnehme, wann ich mit einer Freundin ins Kino gehe, wann ich tanzen gehe, wenn, sobald diese Grenze überschritten wird, merke ich das auch sofort und dann nehme ich es auch anders wahr.
Ja, du hast mir davon ja auch schon erzählt und du erzählst mir das ja regelmäßig, wenn du, oder wir erzählen uns ja generell, wenn wir komische Bauchgefühle hatten, warum auch immer, reden wir ja darüber. Ich kann mich auch daran erinnern, dass das in diesem Zusammenhang schon zu einigen Erzählungen gekommen ist und da frage ich mich dann auch, na gut, also man kann ja kaum mit einem komischen Bauchgefühl zur Polizei laufen und sagen, ah, ich wollte was melden, ich hatte ein komisches Bauchgefühl. Ja, und was wollen Sie jetzt melden?
Wer und so, was haben Sie gegessen?
Ja, also eine Anzeige ist ja letztendlich so, dass die erstattet man ja mit dem Ziel, dass die Person, die man da zur Anzeige bringt oder die man anzeigt, bestraft wird für etwas, was sie getan hat. Das ist ja im Grunde das Ziel, das man mit so einer Anzeige verfolgt. Also zeige ich dich an, will ich, dass die Polizei zu dir geht und etwas mit dir passiert, irgendwas Strafartiges. Und wenn man einfach nur so ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann was will man da anzeigen? Mhm. Also der da hat gemacht, dass ich ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Da kann die Polizei nicht viel mit anfangen. Aber trotzdem möchte ich kurz einhaken, wo du bei dem Punkt, wo du sagst, naja, das sind ja auch echte Promis. Erstmal bist du das für mich auch und für viele andere, Carina, bist du das auch. Und zweitens oder außerdem muss man ja nicht erst Promi sein, damit es einen echten Grund gibt, bedroht und belästigt zu werden oder gestalkt zu werden.
Das ist ein guter Punkt, ne? Ja.
Sondern man kann auch einfach irgendein Mensch sein und egal wer, ob nun prominent oder nicht, hat in Ruhe gelassen zu werden. So, und stalkt einfach nicht.
Das stimmt.
Aus die Maus.
Ja.
Und wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, weil irgendein Mensch um dich herum in Momenten auftaucht, wo vielleicht auch gerade nicht ein Auftritt vorgesehen ist, sondern weil du vielleicht einfach nur einen Arbeitsort aufsuchst, dann ist das etwas, was dir zu Recht ein schlechtes Bauchgefühl verursachen kann. Und das schreib das bloß auf. Also ich ermunter nochmal, schreib das alles auf. Denn je höher die Buchführung oder je intensiver und umfangreicher die Buchführung in so einem Prozess stattfindet, umso wahrscheinlicher ist es am Ende auch, sollte es zu einer Anzeige kommen, sollte sich das also so verdichten und vermehren, dass man doch irgendwann zur Polizei geht, hat man es erstmal alles schon mal zur Hand. Und es macht auch es erhöht auch ungemein die Wahrscheinlichkeit, dass es im Fall einer Verfolgung, einer Strafverfolgung und eines Prozesses zu einer Verurteilung kommt, enorm. Also tatsächlich scheitern die meisten Prozesse dann an der zu leichten oder zu dünnen Beweislage und dann kommt es nicht zur Verurteilung. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und die Verurteilungsquote liegt bei 2,9%, während die Auflösungsquote bei rund 90% liegt. Also wenn denn dann eine Anzeige erfolgt und die Polizei dem nachgeht, dann wird das in rund 90% der Fällen aufgeklärt. Aber nur 2,9% werden verurteilt. Und das passiert, weil die Gesetzeslage einfach noch so unspezifisch ist, dass die Beweislage einfach nicht für eine Verurteilung dann reicht.
Mhm.
Ja. Deswegen schreibt's einfach auf. Das frisst kein Brot. In Zeiten der digitalisierten Buchführung können wir das einfach so in unsere Notizen tippen.
Ja, und teilen mit Freundinnen und Freunden, mit
unbedingt.
Familie. Also, dass niemand plötzlich irgendwann überrascht ist und sagt, oh, was, davon hat sie nicht was erzählt, sondern das sind ja auch dann wirklich Zeuginnen und Zeugen.
Ja, und so teilen. Und ich habe auf der Seite der Polizei halt mich einmal eingelesen, was man da tun soll, abgesehen davon, dass es diverse Hilfetelefone gibt. Da gibt es das Hilfetelefon für Gewalt gegen Frauen und auch die Hotline des Weißen Rings. Davon abgesehen ist Öffentlichkeit ausgesprochen wirksam. Also je öffentlicher ihr mit so einer Situation umgeht, desto wirksamer schützt ihr euch gegen weitere Übergriffe oder weitere Belästigungen.
Ja, ist jetzt kein Stalking-Thema, aber ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, dieses Video von der Frau, die beim Fahrradfahren gefilmt worden ist und die das abgefilmt hat in diesem Jahr und die, glaube ich, Millionen Klicks bekommen hat dafür und jetzt eine Petition gestartet hat dafür, dass jetzt Rechtsgrundlagen dafür geschaffen werden oder dagegen geschaffen werden, dass Leute dich einfach random überall abfilmen können und das veröffentlichen, weil es ist, solange du angezogen bist, kein Eingriff in deine Persönlichkeitsrechte und das ist so nicht richtig.
Ist nicht richtig.
Also schon gar nicht, wenn du halt Arschfotos von Menschen irgendwo öffentlich stellst, ob angezogen oder nicht. Es ist einfach nicht dein eigener Arsch, also veröffentliche keine anderen Ärsche. So. Und das ist jetzt eher nochmal
Cyberstalking.
Aber es ist ja kein Stalking. Also es ist ja, du missbrauchst ja, also du stellst ja Videomaterial online. Das ist ja kein
Persönlichkeitsrecht. Genau, das ist richtig, aber das fällt in den Sammelbegriff Cyberstalking. Alles, was online stattfindet und im Internet, das öffentliche Bloßstellen, Blamieren, zur Verfügung stellen, intimer Inhalte und so weiter, sensibler Daten, das ist Stalking.
Wirklich? Das muss ich gleich mal beim Mord auf Ex nochmal nachhören.
Das kannst du nachhören, aber ich habe es gerade heute noch auf der Seite der Polizei gelesen, dass also Stalking-Übergriffe nicht nur, also entweder stellen die das dann direkt zur Verfügung, also stellen das direkt online, oder sie drohen damit, Inhalte online zu stellen. Das
aber es ist, wenn jetzt jemand, also zum Glück, existieren von mir keine random Nacktfotos in irgendwelchen Clouds, aber würde da jetzt jemand sowas online stellen, ist es doch kein, also bei jetzt irgendeiner Pornoseite oder sowas, dann ist das doch kein Stalking.
Nein, aber du kannst ja Läuse und Flöhe haben. Man kann ja auch mehrere Straftaten begehen. Ne? Also es ist ja nicht nur das Verletzen der Urheberrechte, sondern es ist auch ein Stalking-Übergriff. Also da kommen ja mehrere Dinge zusammen. Du kannst ja betrunken und mit Betäubungsmitteln Auto fahren. Also du bist ja nicht Trunkenheit am Steuer oder Betäubungsmittel am Steuer, sondern beides. Du kannst auch betrunken Auto fahren und dabei eine Laterne rammen. Dann hast du Trunkenheit am Steuer und Sachbeschädigung. Ne?
Da fällt mir genau jemand ein, den wir beide kennen. Lassen wir das mal.
Das meine ich. Also das ist ja nicht nur eins möglich. Ne?
Ja. Vielleicht sollten wir dazu auch nochmal sagen oder du mal dazu sagen, warum du eigentlich dich so gut auskennst in diesem Thema.
Ja, die aktuellen Zahlen habe ich natürlich gerade mal recherchiert, aber tatsächlich habe ich ja beruflich damit zu tun. Ich coache ja Menschen, die teilweise Stalking-Opfer geworden sind. Ich setze mich da sehr viel mit auseinander und muss auch aussagefähig sein, wenn ein Coachee vor mir oder eine Coachee vor mir sitzt und es um solche Dinge geht. Es wird ja häufig die Frage gestellt, wann ist etwas eine Straftat und wann nicht, wo ist man im grünen und wo ist man im roten Bereich. Das ist etwas, was mich täglich berührt, sozusagen. Und ich bin dann auch gerne schon vorbereitet. Ein ganz banales Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich ein Business-Coaching mache und allein durch die Erzählung des Coaches wird mir deutlich, dass es sich bei der geschilderten Situation um Mobbing handelt. Das wissen viele gar nicht. Viele winken das dann so ab und bagatellisieren das dann so. Wenn ihnen das zum Beispiel passiert, wenn sie also Mobbingopfer werden. Und das ist für mich dann wichtig, das zu erkennen und zu sagen, das, was da stattfindet, meine Liebe, das ist Mobbing. Und das ist eine Straftat und kann zur Anzeige gebracht werden. Das muss ich wissen. Also ich bin jetzt kein wandelndes Gesetzbuch und ich bin keine Polizeibeamtin, aber so ganz grundlegende Dinge in diesen Bereichen insbesondere sind mir ja geläufig, dann muss ich das auch entsprechend bewerten können, beziehungsweise meine Aufgabe als Coach ist nicht zu bewerten, sondern für mich selber so eine Vorbewertung vorzunehmen und meine Klienten dazu zu sensibilisieren, dass sie das mal hinterfragen, was da passiert. Ich bin sogar selbst auch schon mal gestalkt worden.
Willst du uns da was zu erzählen?
Wenn du mich schon so fragst. Ist schon eine ganze Weile her, also wirklich viele Jahre, viele, viele Jahre. Und ist gegen das oder im direkten Vergleich mit dem, was du berichtest, mit diesem Datenklauen, der Kontrolle oder sogar der Sache mit deinen Freundinnen, ist das auch eigentlich eine Bagatelle, aber auch in dem Fall erlebt man das ja nicht so. Man sitzt dann ja nicht da und wird gestalkt und denkt sich, ach na ja, dieses Stalking ist ja jetzt nicht so schlimm, andere werden ja viel schlimmer gestalkt. Wenn ich dann nur an die Prominenten denke, die regelrecht Morddrohungen bekommen, da sollte ich mich wohl mal ein bisschen zusammenreißen. Ach, stalk mich ruhig weiter, ist ja nicht so schlimm. Also das denkt man ja nicht, man erlebt es ja als ausgesprochen belastend. Und bei mir war das so, dass die Person, die mich stalkte, tatsächlich bis an mein Haus kam und so um Mitternacht herum, während ich noch auf dem Sofa saß, an meine Terrassentüren klopfte. Und auch deutlich. Das erste Mal dachte ich, ich hätte es mir eingebildet. Könnte ja irgendwie ein Stock gewesen sein, der vom Wind dagegen geweht worden ist oder irgendwie sowas. Aber beim zweiten Mal schreckte auch meine Katze definitiv mit auf. Also ich meine, ich hatte keine Wachkatze. Hunde schlagen dann ja gelegentlich an, aber Katzen kriegen es ja auch mit. Die haben ja auch solche Instinkte und sie war wach und sprang auf und war sehr beunruhigt. Dann dachte ich, okay, das hat die jetzt auch gehört. Und das wiederholte sich regelmäßig. Und war mir super unangenehm. Natürlich, also die erste Reaktion ist ja, hä? Was war das denn? Dann steht man also auf, geht zur Terrassentür, schaltet auf der Terrasse das Licht an und dann steht natürlich keiner mehr. Also das wäre ja noch gruseliger gewesen, wenn dann einer grinsend an der Scheibe gestanden hätte. Aber der war natürlich weg. So, und das wiederholte sich aber einige Male und dazu gesellte sich dann irgendwann ein unaufhörliches Anrufen bei mir. Und immer wenn ich da ranging, sagte dann keiner was. Und dadurch, dass wir mehrere Telefonstationen im Haus hatten, ich lebte ja alleine mit meinen Kindern, klingelte es dann auch an anderen Stellen. Das heißt, selbst wenn ich meinen Mobilteil leise gestellt hatte, klingelte das woanders. Und das passierte immer alles so schnell, dass ich so schnell gar nicht alles stillstellen konnte. Und damit die Kleinen nicht wach werden, habe ich dann die Telefonate beantwortet. Ich bin also rangegangen und das passierte dann 10, 12, 20 Mal an einem Abend. Und da, ich habe dann auch die Polizei verständigt und habe dann um Hilfe gebeten und konnte eigentlich das auch nur tun, nachdem der Anrufer seine Nummer einmal nicht unterdrückt hatte. Er rief ja immer mit unterdrückter Nummer an. Und einmal hat er das entweder vergessen oder absichtlich offengelegt. Und mit dieser Nummer bin ich dann zur Polizei gestiefelt. Und die Nummer wurde dann geprüft und es stellte sich, genau wie ich es gerade gemäß dieser Statistik gesagt hatte, heraus, das war eine Person aus meinem Umfeld, also aus meinem weiteren Umfeld, aber dennoch kannte ich die Person. Und das war halt ein ganz, ganz junger Mann und der fand mich halt scheinbar, also ob das jetzt Ausdruck seiner Faszination oder seiner Bewunderung für mich war, weiß man nicht. Stalking muss nicht immer positiv motiviert sein. Es kann traurigerweise in einigen Fällen auch negativ motiviert sein. Nichts, wie auch immer es motiviert ist, ist es falsch. Und naja, und der hatte sich das dann zur Aufgabe gemacht, irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, aber er hätte sich ja nie gezeigt. Dann weil das ein sehr junger Mann noch war, habe ich dann seine Familie verständigt und darauf aufmerksam gemacht, dass nachweislich diese Nummer immer wieder bei mir anruft und auch davon auszugehen ist, dass das Klopfen an meiner Terrassentür von derselben Person kam. Und dann hörte das auf. Ein Jahr lang und nach einem Jahr ging das dann wieder los. Wieder in derselben Manier und wieder tauchte dann irgendwann die Nummer auf und ich habe dann eigentlich direkt die Familie angerufen, habe gesagt, also es geht wieder los. Sollte das wieder dieselbe Person sein, sagt ihr, sie soll es mal lassen. Ne? Und dann hörte das auch wieder auf. Und ich glaube, nur ein weiteres Jahr ging das dann nochmal ganz kurz für ein paar Tage und ebbte dann von alleine wieder ab. Und dann war Schluss. Seitdem ist das nicht wieder passiert. Aber drei Jahre in Folge hatte ich das.
Ist nicht ganz gruselig.
Ist auch gruselig. Also ich kann sagen, mir ist ja nichts passiert und das ist ein total, also ich will es nicht bagatellisieren, jetzt fange ich ja selbst schon so an, aber im Grunde ist das ein ganz lieber, junger, schüchterner Mann gewesen, er war halt super jung und wollte mir auch nichts tun. Nichtsdestotrotz war das falsch und verboten, hätte strafrechtlich geahndet werden können, ich habe keine Anzeige erstattet. Und das war in dem Fall auch nicht nötig, weil ich den immerhin so gut kannte, dass ich das irgendwie einschätzen konnte. Aber das war ja auch eine Schwere, die nicht so ausgeprägt war. Bei dir ist das was ganz anderes, bei deinen Freundinnen ist das was ganz anderes. Das alles ist mir ja gar nicht passiert.
Ich weiß nicht. Also hättest du dich in dem Fall gecoacht, hättest du auf jeden Fall zu einer Anzeige geraten.
Wahrscheinlich.
Weil man auch, nur weil Leute jung und dumm sind, sind es keine netteren oder besseren Menschen oder haben bessere Absichten. Also Rückblickend würde ich sagen, das ist er nochmal gut gegangen.
Ja, ist es so. Auch. In solchen Fällen wie bei deinen Freundinnen, dass sich die Stalker tatsächlich Zugang zum Wohnraum verschaffen, das ist so schlimm. Und man sagt, dass etwa oder Statistiken sagen, dass etwa 12% aller Bürger einmal im Leben Stalking-Opfer werden, also aller deutschen Bürger.
Mhm.
Und es ist auch so, dass zwei niederländische Forscher, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit Stalking-Opfern beschäftigt haben, die sagen, dass der psychische und physische Stress, den Stalking-Opfer erleben, vergleichbar ist mit dem Stress eines überlebten Flugzeugabsturzes. Es ist also nicht zu unterschätzen, was das mit Menschen macht, wenn die sich diesen Gefahren ausgesetzt sehen, wie unruhig und unsicher das macht und was das für eine unglaubliche Belastung darstellt. Also, du hast recht. Ich will meinen eigenen Vorfall danach nicht bagatellisieren, aber vielleicht stelle ich auch einen ähnlichen Vergleich an, wie der, den du da angestellt hast.
Ja.
Der, ich bin ja nur Z-Promi und die A-Promis, die haben es ja viel schlechter. Das ist Unsinn. Aber ich kann auch rückblickend sagen, dass von dieser Situation nicht annähernd eine solche Gefahr ausging oder so eine solche Bedrohungsabsicht wie von jemandem, der zu deiner Freundin in die Wohnung klettert, in ihr Bett steigt und dort masturbiert. Das hat ja nicht stattgefunden. Ja. Aber du hast recht, ich hätte es anzeigen sollen.
Aber hättest du halt vergessen, die Terrassentür zuzumachen, weißt du ja auch nicht, was passiert wäre.
Das stimmt.
Und das ist vielleicht auch gut.
Mhm.
Toi, 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 dass wir das nicht erfahren müssen.
Mhm.
Voll schön.
Mhm. In dem Zusammenhang, Carina, hast du schon mal den Begriff Simp gehört?
Ich glaube nicht.
Das kenne ich auch noch nicht lange, ganz kürzlich erst erfahren, ist scheinbar der moderne Begriff für stalkende Männer, kommt leitet sich ab von dem Wort Simpleton, was so viel bedeutet wie Einfallspinsel. Und so werden besonders schüchterne, unscheinbare Männer bezeichnet, die so ein bisschen nerdig, trottelig daherkommen und aus der Stille heraus ganz doll in Frauen verliebt sind und die ganz doll bewundern. Und dann versuchen die, so viel sie können, zu studieren. Also letztendlich ist es auch nichts anderes als Stalking, wird aber in diesem Zusammenhang anders, also ein bisschen anders bewertet und ein bisschen anders konnotiert. Und diese Männer sind ganz doll halt verknallt in so eine Frau und dann gucken sie immer ganz genau, was sie macht und wo die sich aufhält und was sie sich kauft und so. Und dann schenken sie der solche Sachen und überschütten sie mit Aufmerksamkeiten. Natürlich, weil sie die Erwartung daran oder die mit der Erwartung ans Werk gehen, dass daraus eine romantische Beziehung werden kann, die dann aber ja immer unerwidert bleibt. Und sowas wird dann scheinbar neuerdings als Simp bezeichnet. Für mich ist es immer noch Stalking, aber.
Aber ist es nur für dich noch Stalking oder per Definition?
Per Definition ist das, was sie tun, eigentlich Stalking.
Ja.
Also nach deutscher Rechtslage würde das hier als Stalking, wäre das ein Vorfall von Stalking.
Mhm.
Aber im englischsprachigen Raum nennt man das dann Simp und wird so ein bisschen ausgelacht. Und es ist auch so, dass Männer, die so ein bisschen schüchtern sind und unscheinbar und keine Freundin haben und so von den coolen Boys dann eben so You Simp genannt werden.
Okay, wow. Und wenn der dir dann was antut, steht in dieser einen großen, seriösen Zeitung Deutschlands, es war eine Tat aus Leidenschaft. Danke für nichts.
Ja, und übrigens habe ich in dem Zusammenhang noch was gelesen, was mich wirklich, das wollte ich dir mal erzählen, was mich wirklich schockiert hat. Und zwar, ich glaube, das war auf irgendeiner Stalking-Beratungsseite, habe ich gelesen, dass schon im, und zwar habe ich gelesen, dass in einem Artikel über Filme, dass auch romantische Filme teilweise sehr ungünstig auf dieses Stalking-Prinzip einzahlen, indem die so etwas ganz romantisch darstellen. Wenn zum Beispiel eine Frau in der Wohnung ein kleines Unglück, irgendeine Panne, was weiß ich, die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt, passiert und dann steigt plötzlich so ein Typ durchs Fenster und ist so im rechten Moment da. Und sie sagt, oh mein Gott, du kommst gerade rechtzeitig. Da fragt man sich, warum ist er auf einmal da? Also was hat er am Fenster gemacht, dass er auf einmal da ist?
Mhm.
Oder solche Filme wie zum Beispiel Täglich grüßt das Murmeltier, wo Beobachtung sozusagen, mhm, der Protagonist, die Angehimmelte immer besser kennenlernt und ihr Verhalten halt immer besser studieren kann, Tag für Tag, weil er immer wieder eine neue Gelegenheit dafür bekommt, um dann dadurch ihr Herz zu erobern. Das, und das wurde in diesem Artikel beleuchtet, dass dadurch ja eigentlich diese Eroberung überhaupt nur möglich war. Dass er die halt immer weiter studiert hat, ohne dass sie es wusste.
Jetzt wird mir einiges klar. Diese ganze Schneeskulptur bei Untäglich grüßt das Murmeltier, ja, das war alles ein abgekatertes Spiel.
Ja,
das ist einfach, ja, nur eklig jetzt.
Ja, und ich hatte genau den gleichen Gedanken. Ich dachte, oh, wie doof, das ist für mich so romantisch gewesen und der hat sie dann so erobert. Aber eigentlich, wenn man das mal so ganz nüchtern betrachtet, finden diese Eroberungszüge ja dadurch statt, dass der Mann so viel über diese Frau weiß.
Und ja, ist ja so.
Das wurde da thematisiert. Und gleichermaßen auch solche Filme wie, über die wir dann auch mal so noch so lachen, wenn so Typen miteinander so ausmachen, dass sie so eine Frau erobern und dann spielen die da so ein Spiel, um diese Frau zu erobern und machen so voll den Charming Gentleman. Und während das dann passiert, verliebt er sich dann auch tatsächlich in sie. Und unser Disney-Herz will natürlich, dass dann am Ende die große Liebe passiert. Passiert dann ja auch immer und so. Aber auch das ist nicht korrekt, weil da wird die Frau ja als Trophäe dargestellt. Die soll ja gejagt werden. Und dann finden wir das ja voll witzig, weil wir denken so, ha, von wegen, die kriegst du nie. Aber trotzdem wollen wir ja wissen, ob er sie bekommt. Das heißt, wir konsumieren Filminhalte, die teilweise von Prinzipien ja quasi geleitet sind, die voll nicht okay sind. Wolltest du mal sagen, für mich, ich will das Ganze jetzt auch wieder vergessen, wir vergessen das gleich alles wieder, weil ich total gerne Filme gucke und ich auch gar nicht Lust habe, immer alles so doppelt und dreifach zu beleuchten und zu hinterfragen. Und für mich ist Täglich grüßt das Murmeltier immer noch der Film mit den Eisskulpturen und dem Typen, der immer zur rechten Zeit überall ist und große Gewinne macht, weil er die Zahlen schon voraussagen kann. Aber so ganz unrecht war das nicht, was ich da gelesen habe.
Ja, aber es ist ja im Feminismus genau das Gleiche. Die ganzen 2000er-Komödien kannst du eigentlich nicht mehr gucken. Aber Heath Ledger und 10 Dinge, die ich an dir hasse, war eigentlich auch nicht okay.
Ja, eigentlich kannst du auch Grimms Märchen nicht mehr lesen.
So, eigentlich, ja. So, naja. Gut, deswegen bin ich auch Autorin. Mhm. Was auch sehr romantisiert wird, ist ja diese Serie You auf Netflix.
Oh, furchtbar.
Also ich habe die Serie ja auch durchgeguckt, weil ich mag Krimis einfach gerne gucken. Aber warum man jetzt nach dieser Serie denkt, dass dieser Typ, der die ganzen Frauen da abgeschlachtet hat, irgendwie attraktiv ist, geht in meinen Kopf nicht so richtig rein. Also so ein Hype kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde durchaus, dass es ein sehr guter Schauspieler ist, aber ich habe es versucht, original mit Untertitel zu gucken und der denkt einfach so schnell und nuschelt da so ein vor sich hin. Das war mir zu anstrengend. Deswegen habe ich es auf Deutsch geguckt.
Ich gucke das gar nicht, ich finde das einfach so gruselig. Ich will es gar nicht sehen.
Was man in dieser Folge hier auch nochmal sagen muss, ist, wir reden ja immer davon, dass Frauen gestalkt werden und es werden auch nach der Statistik mehr Frauen gestalkt als Männer, aber es gibt eben auch Männer, die gestalkt werden und ich habe eine Freundin, die selber gestalkt worden ist, die auch einen Papa hat, der von Frauen gestalkt wurde und die schon als junges Mädchen Erfahrungen damit gemacht hat, ganz schlimme Erfahrungen damit gemacht hat und sich immer gefragt hat, was tut ihr Vater, was macht er denn falsch oder was ist mit ihm, dass ihm das passiert und das finde ich total abgefahren, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt mitgekriegt habe, dass auch Kinder betroffen sein können, die ja nicht direkt als Zielobjekt in diesem Fall, aber ja eben links und rechts gehören ja immer noch Familien dazu und deswegen möchte ich hier gerne mal den Tipp zur Folge heute droppen. Der Tipp ist ein Podcast, Die Jägerin heißt der, der wurde recherchiert von Mord auf Ex und der Süddeutschen Zeitung und da geht es um eine Stalkerin, die wirklich ganz schön krass Familien und Leben da auf dem Gewissen hat. Die hat zwar kein Leben genommen, aber wie du das Beispiel mit dem Flugzeugabsturz gebracht hast, das auf jeden Fall, das hat sie in sehr vielen Menschenleben verursacht. Mhm. Und das fand ich so erschreckend. Also ich habe das so durchgesuchtet, das sind 5 Folgen insgesamt. Das war so dermaßen schockierend für mich, auch die Tatsache, dass eben dass in diesem Fall jetzt auch mal eine Frau ist, wie perfide auch Frauen agieren können. Weil ich meine, trotzdem, die meisten Straftaten auf der Welt werden immer noch von Männern begangen. Gott sei Dank, irgendwas ändert sich nie. Aber ich selber als Frau kann natürlich besser mich in eine Frau hineinversetzen. Und ich würde mich schon richtig schlecht fühlen, würde ich jetzt bei einem potenziellen Partner in seine WhatsApp-Nachrichten gucken. Das wäre für mich schon hochgradig grenzüberschreitend. Und sich dann da reinzudenken, wie jemand auf allen Kanälen ob es jetzt der eigene Partner, die Ex-Partnerin oder Hinz und Kunz, ein super Promi A bis Z XY ist, also das, sich das vorzustellen, dass jemand denkt, das ist jetzt eine gute Idee, dafür reicht meine Fantasie nicht.
Mhm. Du würdest das gar nicht tun. In diesem Moment zu geraten, dich schlecht zu fühlen, weil du weißt, ich habe gerade in den WhatsApp-Verlauf meines Partners geguckt, da kommst du ja gar nicht hin. Und du machst es ja nicht.
Ja.
Ich könnte sowas auch nicht. Aber was du gerade gesagt hast mit dem Mann, der gestalkt wurde, das finde ich nochmal gut, weil ich das auch fast vergessen hätte. Denn 80% aller Stalking-Opfer sind weiblich. Jedoch muss man dazu sagen, dass erstmal sowieso das ja nur die Hellziffer ist und dadurch, dass die meisten, siehe uns beiden, das gar nicht zur Anzeige bringen, ist die Dunkelziffer natürlich enorm viel höher. Und dazu kommt noch, dass Männer das eher noch weniger anzeigen als Frauen. Das hat auch Gründe und wird auch häufig als so ein Männlichkeitsding, ne, so kann ich ja nicht zugeben und das ist ja auch so ein Kontrollverlust und da Stalking ja auch oft was mit Machtausspielung zu tun hat, ist es den Männern dann tendenziell scheinbar noch unangenehmer, das öffentlich zu machen oder zuzugeben, dass sie da die Kontrolle verloren haben über die Situation. Aber durchaus ist das natürlich auch der Fall, dass Männer auch gestalkt werden und diese Statistik nicht so richtig doll belastbar ist aufgrund dieser Tatsache, dass Männer das eben noch weniger anzeigen.
Ja, und trotzdem finde ich es bei Frauen weitreichender, weil du als Frau eben praktischerweise, weil wir so ein geeignetes Geschlechtsteil haben, wirklich sehr leicht vergewaltigt werden kannst und nun mal nahezu täglich eine Frau in Deutschland getötet wird, weil sie eine Frau ist. Mhm. Und mal eben so einen Mann umzunieten, den du vorher gestalkt hast, da musst du schon ganz schön genial sein, weil wenn der nicht irgendwie 1,40 ist und ein Hänfling, dann ist er im Zweifel stärker als du.
Mhm. Und ich würde auch niemals, niemals nie in den dritten Stock hochkraxeln. Ich bin ja nicht Spider-Woman.
Boah, das ist einfach so, das ist creepy next level.
Richtig schlimm.
Leck mich shit einfach. Ja, an alle da draußen, die uns jetzt hören und gedacht haben, ach so, ist das vielleicht komisch, mein Verhalten, dass ich alles von ihr immer wieder durchscrolle und mir was von ihr ausdrücke und keine Ahnung, aus ihren Instagram-Reels mir ganze Videos gedreht habe. Nee, das ist nicht normal.
Und ihr ihren Lieblingswein schicke?
Ja, das ist nicht normal und auch wenn man da an sich erkennt, da ist vielleicht etwas aus den Fugen geraten, dann ist es nicht zu spät, das nochmal wieder richtig einzuordnen.
Und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen, wenn dieser Drang zu groß ist.
Absolut. Vielleicht noch eine Story zum Abschluss. Ich hatte ja mal einen attraktiven Nachbarn gegenüber und ich habe ihn immer gesehen, wenn er sich morgens und abends gewaschen hat. Zum Scheißen hat er immer das Rollo runtergemacht, wie alle in dem Haus. Es war halt sehr nah beieinander. Aber ich hatte aus dem Fenster gesehen, dass ich den ja ganz cute fand. Ich war 14 und bin daraufhin, nachdem irgendwann meine Mädels, die haben halt immer bei mir übernachtet, wir haben jedes Wochenende Übernachtungspartys gemacht. Und sie haben ihn dann auch beobachtet und irgendwann hat er uns mal gewunken. Und dann bin ich am nächsten Tag rübergegangen und habe ihn erobert.
Einfach
ja.
So?
Ja. Dann habe ich gesagt, ich finde dich schön, lass uns mal treffen. Nee, keine Ahnung. Also da war ich auch so eine creepy Maus. Aber ich hatte da ja mein Zimmer. Also man hat sich jetzt nicht angestrengt, darüber zu glotzen. Ja. Sondern es ist, wenn Häuser so dicht beieinander stehen, ergibt sich das dann auch. Und ich habe noch eine ganz gute Geschichte, die auch so ein bisschen creepy angefangen hat. Eine Freundin von meinen Schwestern, die hat mal bei uns 2 Häuser weiter gewohnt. Und die hat gegenüber von sich auch, aber wirklich weit gegenüber. Also ich würde schon sagen, das waren 300 Meter oder so Abstand. Also da musste man schon gute Augen haben, um da drüben Gesichter zu erkennen. Also ich habe es nicht. Aber sie hat da irgendwie so einen Typen gesehen und fand so seinen Lifestyle cool. Sie hat ihn immer auf dem Balkon chillen sehen. Und der hatte irgendwie, was weiß ich, so ein Surfboard. Und sie dachte irgendwie, ich finde ihn irgendwie toll. Und auch wie er dann, wenn der Freunde zu Besuch hatte oder so. Also die saß ja jetzt auch nicht mit dem Fernglas, sondern hat sich einfach nur gedacht, irgendwie hat der einen Vibe, den finde ich gut. Und die hat dann mit einer von meinen Schwestern zusammen dann die Wohnung ausfindig gemacht und ihm einen Brief in den Briefkasten gesteckt. Und jetzt sind sie verheiratet und haben 2 Kinder und ein Haus.
Was?
Ja, einfach, ja.
Und ein Surfbrett.
Und ein Surfbrett. Und ein Pulli oder so, keine Ahnung. Also, deswegen möchte ich nur sagen,
ich habe Fragen.
Bevor man eine creepy Obsession entwickelt, hilft es einfach mal rüber zu gehen und zu klingeln. Oder einfach zu sagen, hallo, ich finde dich toll. Mhm. wie geht's dir so?
Das kann denn dann tatsächlich in einer romantischen Beziehung enden.
Weil, wenn man da zu Hause alleine sitzt und projiziert und projiziert und projiziert, kann dieser andere Mensch den Erwartungen nicht mehr gerecht werden. Und das merke ich auch öfter, wenn mir Leute bei Instagram schreiben, die Erwartungen an mich haben, wo ich denke, wo kommt das her? Alter, was machst du dir an, mir zu mansplain, welche Haltung ich zu welchem Thema haben sollte? Warum glaubst du, du kennst mich besser als ich mich selbst? Nein. Sorry, wir sind uns noch nie begegnet. Ja.
Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, wie sie es geschafft hat, über 300 Meter solche Sachen zu erkennen. Ist sie Seeadlerin?
Ich weiß es nicht. Aber wir haben es irgendwie auch alles supported. Also, wenn man genauer hinguckt, ist es halt ein bisschen creepy, aber es ist sehr gut ausgegangen.
Oh, das ist aber eine schöne Geschichte.
Süß, ne?
Ja.
Ja. Gut. Und ich glaube, mit 13 haben wir das alle gemacht. Da sind wir unseren Lieblingsboys auch alle irgendwie so nach der Schule so hinterhergelaufen. So voll lässig. Und wenn die uns angeguckt haben, haben wir total abgefuckt zur Seite geguckt und waren zufällig da. Ja. Wir waren einfach richtige Pros in den 90ern.
Solange das in so einer Dimension bleibt und man das später dann nicht mehr macht.
Mhm. Ich wurde mal als Annäherungsversuch, da war ich sehr jung, mit Schokoeiern beworfen, ja. Also.
Wie romantisch.
Aha. So, da wünsche ich mir heutzutage mal mehr Schokoladeneier. Das ist wenigstens ein Erstkontakt.
Ja, auch gerne einfach nur so überreicht.
Ne? Nee, wenn schon auf den Kopf. So, okay. Jetzt, das war genug Dönches zum Abschluss. Ich glaube, wir haben ganz gut die Kurve gekriegt. Mhm. Stalking ist scheiße, Dating ist schön, wenn es auf Augenhöhe stattfindet. Da sind wir uns ja wie immer einig. Und bald haben wir auch wieder ein paar mehr lustige Folgen, würde ich sagen, oder?
Mhm.
Alles okay. Klar. Guti. Denn secht wie? Bis später.
Bis die Tage.